Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Hallo liebe Hörer des IT-Business-Podcasts. Erinnern Sie sich an Klaus Wilke? Ihm haben Cyberkriminelle im Jahr 2018 persönliche Daten gestohlen, als er online einen Kredit bei einer Bank beantragt hatte. Doch diese Seite war gefaked und Wilkes Daten wurden benutzt, um andere Menschen mit Angeboten in falschen Webshops zu betrügen. In einer vergangenen Folge hat Wilke für uns bereits von dem Fall berichtet und heute kann er seinen Freispruch feiern. Hi Klaus.
Hallo.
Du wurdest freigesprochen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Naja, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich war davon auszugehen, weil ich ja wirklich nichts gemacht habe. Das ist ja das Problem.
Musste ja
aber
sein. Also das wäre ja sonst nicht.
Ich habe schon eine ganze Zeit lang daran gezweifelt, dass das tatsächlich auch so kommt. Also im Verlauf der Gerichtsverhandlung stand das schon eher auf der Kippe, so hatte ich das Gefühl. Also total irre war das. Also,
magst du ein bisschen erzählen, wie die Gerichtsverhandlung ablief?
Ja, gerne, gerne. Also das Erste war ja, ich bin ja dort angekommen, erstmal 1,5 Stunden früher als geplant, logisch. Ich wollte mich da erstmal orientieren, gucken.
Da will man auch nicht zu spät sein zu sowas.
Nee, auf gar keinen Fall. Und ich bin ja erstmal in den Gerichtssaal ganz am Anfang reingekommen und ich habe richtig bemerkt, dass mir da keiner glaubt. Ja. Mir hat einfach keiner geglaubt, der da drin saß, außer mein Rechtsanwalt. Das war, das spürt man extrem hart. Also es war ja auch anfangs als die Richterin, man hat mich dann auch gefragt, ob ich aussagen möchte. Ich habe dann gesagt, natürlich will ich aussagen, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Was soll der Schmarrn? Entschuldigung. Und als dann die Staatsanwältin die Anklage vorgelesen hat, da bin ich erstmal rückwärts vom Hocker gefallen. Ich konnte eigentlich nur noch meinen Kopf schütteln und was erzählt die da? Weil das dann Betrug war im besonders schweren Fall, 15 Fälle, die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher, weil es wird dann nicht jeder hin, manche schämen sich ja auch, wenn sie da, wo ich dann auch ganz ehrlich dazu sagen muss, es war damals schon bekannt, dass man nichts auf Vorkasse kauft und Kettensägen von Stiel für 230 Euro oder so ein Kram.
Ey, das sind ein paar Indizien, ne? Wo man es merken kann, ja. Obwohl die Seiten ja auch immer besser gemacht sind mittlerweile.
Die sind super gemacht. Also das war damals auch, hieß die Seite werkzeug24.de oder com, ich weiß es nicht mehr so genau. Und darüber wurden halt so, und die landete auch auf einer schwarzen Liste. Man hätte bloß recherchieren müssen. Das ist ja das auch, was ich den Leuten immer empfehle. Guckt nach, recherchiert und dann findet man auch eine Blacklist und da stand die eben auch drauf. Das wäre ein Mausklick gewesen und man hätte hätte bemerkt, dass das ein Betrug ist. Also
die Domain stand schon auf einer schwarzen Liste. Achtung, ja. Die ist fake, aber die konnte quasi nicht gesperrt werden. Deswegen konnten
Leute. Keine Ahnung. Also da hätten halt die Behörden irgendwie aktiv werden müssen. Ich kann das ja nicht beeinflussen, weil ich habe die Webseite ja nicht gegründet, aber die stand tatsächlich auf einer Blacklist. Also das hat man dann gefunden.
Wo findet man die Blacklist?
Da braucht man eigentlich bloß bei Google eingeben, Blacklist Shops oder sowas und dann findet man das so eine schöne Liste.
Da kann man sich eine Menge Ärger sparen, ne?
Da kann man sich eine Menge Ärger sparen, ja. Klar, also da werden nicht alle draufstehen, die da irgendwie unterwegs sind, aber da ist man eigentlich schon relativ gut informiert. Ich finde die Seite nicht so gut, weil die nicht verschlüsselt ist. Also, aber das sind halt auch alles Jungs, die machen das aus einer eigenen Intention raus. Also weil sie einfach davor warnen wollen und das finde ich halt gut. Und dann sollte man sowas halt auch nutzen.
Okay, das ist quasi nichts Offizielles vom BSI oder sonst was.
Nee.
Haben das die Gerichte dann einfach nicht auf dem Schirm, dass es diese krassen Fälle von Identitätsdiebstahl gibt?
Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das einfach nicht präsent ist, das Thema. Also dass man sich da überhaupt nicht mit beschäftigt. Mhm. Also das Gefühl hatte ich tatsächlich. Und wenn man sich aber dann mal die Statistiken anschaut oder mal wirklich guckt, was da überhaupt alles los ist und wie häufig das passiert. Letzter Fall, LinkedIn, 700 Millionen Daten abgeflossen. Das sind so, das kriegt man doch mit, dass man natürlich nicht jeden kleinen Pups mitbekommt. Okay, das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ist ja auch in Ordnung. Aber man sollte schon, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, auch damit auseinandersetzen, dass man eben weiß, okay, was geht gerade ab, was ist hier gerade los und wie häufig vor allem kommt das vor. Das Problem ist halt einfach, dass man einfach uninformiert ist. Also, dass da auch ganz klar Awareness fehlt, dass da Aufklärung einfach fehlt, dass das Bewusstsein dafür fehlt, was da überhaupt möglich ist. Also, und da muss deutlich mehr gemacht werden, weil es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger. Mhm. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe, weil das sind ja, da hängen ja manchmal enorme Betrugsfälle dahinter und dann plötzlich muss sich jemand dafür verantworten, der damit nichts zu tun hat. Und es zeigt ja ganz deutlich, dass ich kein Einzelfall bin. Ja, also auch die Banken wissen ja Bescheid. Guck doch mal, wie viele Banken wir haben und guck mal, bei wie vielen Banken du online ein Konto beantragen kannst. Eigentlich fast bei jeder. Und dann kann das im Prinzip bei jeder Bank passieren, wo du dir ein Online-Konto beantragen kannst.
Und wie schützt du dich und deine Daten denn mittlerweile?
Naja gut, also ich überlege mir ganz gut, auf welchen Seiten ich mich registriere, das zum einen. Das ist für mich auch ein wesentlicher Punkt. Ich gucke, wenn mir irgendwas, auch nur das kleinste Detail irgendwie suspekt vorkommt oder wenn ich irgendwas nicht recherchiert bekomme, dann hinterlasse ich da auf gar keinen Fall meine Daten. Also, weil das ist so gefährlich und man muss echt aufpassen, jeder zweite Shop ist mittlerweile ein Fake-Shop. Also das hat schon Ausmaße angenommen, das ist ja jenseits von Gut und Böse.
Jeder zweite Shop, das ist jetzt aber überspitzt, oder?
Das ist tatsächlich überspitzt. Ja, aber weit davon sind wir mit Sicherheit nicht mehr weg. Ja, also selbst, aber
definitiv sehr viele, ja.
Ja, auch jede Menge. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Es ist ja selbst so blöd, wie es klingt, aber selbst auf Amazon sind ja teilweise Betrüger unterwegs mit Fake-Shops. Ja. Also, und das zeigt einfach mal, weil die verifizieren ja schon sehr gut. Also Amazon macht das schon viel. Ich hatte mich dort auch mal als Unternehmer versucht zu registrieren, halt mit einer Dienstleistung. Das funktioniert leider nicht. Aber da musst du schon ziemlich viele Fragen beantworten und alles. Mhm. Aber das geht halt auch relativ gut mit gestohlenen Identitäten. Also ist halt die Kehrseite der Medaille. Also wenn du da an einen guten Datensatz kommst, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc., dann ist das selbst möglich. Und ich merke das oft, ich spreche auch mit anderen, denen das passiert ist und die haben davor auch nicht darauf geachtet, weil die gesagt haben, ja gut, was wollen die denn mit meinen Daten anfangen, bis sie dann selber Opfer geworden sind von Missbrauch. Und da habe ich auch ITler, mit denen ich drüber spreche, denen das passiert ist. Also da ist keiner gefeit davor.
Aber wie kann ich das denn bemerken, dass meine Daten gestohlen wurden?
Ja, da gibt's Plattformen, die sind da relativ gut. Ich habe ja auch eine entwickelt, wo man dann wenn man regelmäßig seine Daten prüfen lassen kann.
Die irgendwo im Netz gefunden werden.
Genau, ob die bei irgendeinem Leak mit dabei waren.
Okay, aber du hast eine eigene Plattform entwickelt.
Genau, bei mir kann man da. Es gibt andere Plattformen, die sind kostenlos. Ich konnte es nicht kostenlos machen, weil wir wirklich Programme, Skripte dafür geschrieben haben, um dann eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, um das Ganze dann auszuwerten, dann eben auch, dass man gleich sich weiter verbinden lassen kann auf die Online-Wache der Polizei und. Ja. Und man hat halt unglaublich viel Supportarbeit damit, weil du hast ja da auch bestimmte Sicherheitsstandards, die ich auch aus meiner eigenen Intention ja auch erfüllen will und muss. Und die Leute sollen sich ja auch bei mir wohlfühlen. Und dann gibt es aber andere Plattformen, wie zum Beispiel Have I Been Pwned. Die Datenbank nutzen wir zum Beispiel auch, wo man seine E-Mail-Adresse eingibt. Dann kriegt man eine schöne Auswertung, auch auf welchen Plattformen man erwischt worden ist, was für Daten tatsächlich erwischt worden ist. Aber muss halt dann, um weitere Schritte einzuleiten, selbst aktiv werden und es passiert halt nicht regelmäßig. Also man muss das immer selbst regelmäßig so machen, dass man die Daten da überprüft und das passiert halt bei mir automatisch.
Ja klar, genau. Weil wenn ich es einmal mache, habe ich ja nur die Momentaufnahme, aber 5 Minuten später können sie irgendwo abgezapft worden sein.
Genau.
Okay, also ich fasse mal so zusammen, um mich zu schützen, ist mal so die Maxim: aufmerksam sein, recherchieren, eben mithilfe dieser Blacklist, regelmäßig auch solche Scans machen, wie du zum Beispiel einen anbietest und einfach mein Köpfchen einschalten.
Genau.
Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Sehr gerne für dich immer.
Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Freispruch. Du bist ein freier Mann.
Ja, jetzt kann es endlich losgehen.
Dann feiert's auf jeden Fall schön, feier dich. Danke dir.
Ja, gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Klaus, mach's gut. Es ist auf jeden Fall super krass, was Klaus da passiert ist. Und das Traurige ist, dass er ja kein Einzelfall ist, sondern er gehört ja einer wohl sehr hohen Dunkelziffer an. Und Identitätsdiebstahl ist ja auch nicht das Einzige, was im Internet passieren kann. Zum großen Feld des Internetstrafrechts gehören nämlich auch das Ausspähen und Abfangen von Daten, Computersabotage und Hacking, Betrug und Beleidigung, aber auch Verstöße gegen Urheberrechte und Rechte im eigenen Bild. Und wenn ich mir diese lange Liste so anhöre, dann will ich eigentlich gar nicht mehr ins Internet gehen. Da kann man ja sau viel falsch machen und es ist auch echt gefährlich, gerade wenn es um den Datenschutz geht. Wie sich aber Privatpersonen und Unternehmen schützen können, erläutert uns heute Alexander Wagner. Er ist Rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei Hild und Kollegen in Augsburg und hat sich auf das IT- und IP-Recht spezialisiert. Alexander, was ist denn genau IT- und IP-Recht?
Genau, ja, also ist halt eben so IP-Recht, ne, bedeutet halt Intellectual Property. Das ist ja das geistige Eigentum, also Patentrecht, Marken- und Designrecht, Urheberrecht. Ne? Das ist das eine Feld. Und IT-Recht, wie der Name auch schon sagt, ist halt Informationstechnologie. Ist halt immer die Frage, was man jetzt wirklich als IT-Recht bezeichnet, wer eher eigentlich, wenn eher IT-Verträge, ja, Erstellung und Nutzung von Software oder auch Datenschutz. Ja. Das andere wäre dann wieder...
Nutzungsverträgen für Software meinst du, oder?
Genau. Also auch Softwarevermietung, ne? Mhm. Ansonsten hat man eben, sagen wir, das Internetrecht. Das wäre halt eben dieses breite Feld mit allen Sachverhalten, die halt mit Internet zusammenhängen, ja? Also wenn man jetzt E-Commerce Recht hat, ne? Das wäre dann halt eben, sagen wir, so ein breites Feld davon, ne? Oder auch alle anderen Rechtskonstellationen, die halt mit dem Internet zu tun haben, ne? Sagen wir auch Markenverletzung oder irgendwas, ne?
Ja, Datenschutz ist bei euch bestimmt eines der größten Themen, oder?
Genau, das ist halt eben, ne, Datenschutzrecht, da hat sich jetzt ja viel getan, so mal mit der Datenschutzgrundverordnung, ne? Das war ja jetzt so mal sehr in aller Munde, ne?
Wenn man so will. Da rollt es ja wahrscheinlich den meisten die Zehennägel auf, oder?
Ja, wir waren natürlich damit extrem beschäftigt, mussten hier Datenschutzerklärungen bearbeiten, ne? Für viele unserer Mandanten. Und das war natürlich eine heftige Zeit. Da waren wir hier tatsächlich eigentlich 2 Wochen fast jeden Tag bis 22 Uhr im Büro, ne? Kann man schon sagen.
Gab es da schon viele Sanktionen gegen Unternehmen?
Also die Bußgelder, die jetzt tatsächlich bisher erlassen worden sind, die sind sehr im unteren Bereich eher, ja. Da gibt es jetzt vielleicht, sag mal, das ist vielleicht im dreistelligen Bereich jetzt bisher, was da überhaupt an Bußgeldern erlassen worden ist. Ne? Ist eher so, dass die sich natürlich auch an die Datenschutzbehörden sich eher an die Großen wenden, ja. Also da geht es dann immer um Google oder Facebook, ne? Die sind dann immer tatsächlich auch eher die da angegriffen werden, sagen wir so, ne, von den Behörden. Und sagen wir mal, die kleinere Unternehmen, ne, kleinere Shopbetreiber oder irgendwas, die werden dann höchstens mal gerügt, ja, und müssen dann irgendwas umstellen. Ne, aber die kriegen jetzt nicht gleich irgendein Bußgeldbescheid ins Haus. Ne. Das war ja damals die große Gefahr, was alle befürchtet haben. Das ist aber nicht eingetreten. Also das war auch schon eigentlich absehbar. Und muss man natürlich auch dazu sagen, die Behörden sind natürlich auch jetzt gar nicht so ausgerüstet, die können ja gar nicht jeden verfolgen. Das funktioniert ja nicht.
Also es war nur so zum Drohen ein bisschen, setzt es aber bloß um, sonst hier Bußgelder.
Klar, also den Sanktionskatalog gibt es natürlich, ne? Und im Extremfall gibt es dann auch ein Bußgeld, ne? Wenn man sich wirklich nicht dann dran hält, ne? Nach einer Aufforderung auch, ne? Aber erstmal würde man dann erstmal angeschrieben werden, ne? Und dann muss man eben Datenschutzverstoß abstellen. Ne?
Sprich, es haben nicht alle umgesetzt.
Ja, also Datenschutzrecht ist halt tatsächlich so ein Feld, auch gerade jetzt mit den Cookies wieder. Man sieht es jetzt auf vielen Webseiten, die Cookie-Banner haben sich geändert. Ja. Die andere Frage ist das jetzt alles wirklich 100% datenschutzkonform? Ja, das ist, sag mal, tatsächlich eben sag mal, die Problematik der ganzen Geschichte.
Gab es da schon viele Sanktionen gegen Unternehmen?
Also die Bußgelder, die jetzt tatsächlich bisher erlassen worden sind, die sind sehr im unteren Bereich eher, ja. Da gibt es jetzt vielleicht, sag mal, das ist vielleicht im dreistelligen Bereich jetzt bisher, was da überhaupt an Bußgeldern erlassen worden ist. Ne? Ist eher so, dass die sich natürlich auch an die Datenschutzbehörden sich eher an die Großen wenden, ja. Also da geht es dann immer um Google oder Facebook, ne? Die sind dann immer tatsächlich auch eher die da angegriffen werden, sagen wir so, ne, von den Behörden und sagen wir mal, kleinere Unternehmen, ne, kleinere Shopbetreiber oder irgendwas, die werden dann höchstens mal gerügt, ja, und müssen dann irgendwas umstellen, ne, aber die kriegen jetzt nicht gleich irgendein Bußgeldbescheid ins Haus, ne. Das war ja damals zusammen die große Gefahr, was man, was alle befürchtet haben. Das ist aber nicht eingetreten. Also das war auch schon eigentlich absehbar. Und muss man natürlich auch dazu sagen, die Behörden sind natürlich auch jetzt gar nicht so ausgerüstet. Die können sich ja gar nicht, können ja gar nicht jeden verfolgen. Das funktioniert ja nicht.
Also es war nur so zum Drohen ein bisschen, setzt es aber bloß um, sonst hier Bußgelder.
Klar, also den Sanktionskatalog gibt es natürlich, ne? Und im Extremfall gibt es dann auch ein Bußgeld, ne? Wenn man sich wirklich nicht dann dran hält, ne? Nach einer Aufforderung auch, ne? Aber erstmal würde man dann erstmal angeschrieben werden, ne? Und dann muss man eben Datenschutzverstoß abstellen. Ne?
Sprich, es haben nicht alle umgesetzt.
Ja, also Datenschutzrecht ist halt tatsächlich so ein Feld, auch gerade jetzt mit den Cookies wieder. Man sieht es jetzt auf vielen Webseiten, die Cookie-Banner haben sich geändert. Ja. Die andere Frage ist das jetzt alles wirklich 100% datenschutzkonform? Ja, ja. Das ist dann mal tatsächlich eben sagen wir, die Problematik der ganzen Geschichte.
Was war denn bisher so der interessanteste Fall, den du mal hattest?
Ja, also was so aus Verbrauchersicht interessant wäre, was ich mal hatte, war ein Phishing-Fall. Ja. Da hat ein Mandant leider über eine E-Mail auch sich dann auf eine gefakte Bankseite von seiner Bank weiterleiten lassen und hat dort eine TAN eingegeben. Naja, und dann wurde mal gleich mal ein fünfstelliger Betrag vom Konto abgezogen. Und ja, das war natürlich dann entsprechend bitter. Ja. Da ging es dann tatsächlich auch, wurde dann eben mit der Bank, sag mal, gestritten, ne? Ob die das jetzt tatsächlich erstatten auch oder nicht. Ne?
Ja. Naja, aber erstmal ist ja die Bank wahrscheinlich nicht verpflichtet, das zu erstatten, oder?
Nee, das hängt dann eben tatsächlich auch von der Haftung ab, ne? Und von der von dem Verschulden, sag mal, war es jetzt erkennbar oder auch nicht. Ne? Ja, genau. Man muss natürlich schon aufpassen, man hat als natürlich als Banknutzer da entsprechende Pflichten, ne? Und wenn man dann eben, sag mal, grob fahrlässig handelt, ne, und die Bank weist einen ja auch immer wieder darauf hin, ne, geben Sie nirgendwo Ihre TAN ein und so weiter, ne? Wir fragen Sie auch nie nach Ihrem Passwort und so weiter, dann klar, dann muss man sich dann natürlich auch entsprechend vorsichtig agieren. Ne?
Mhm. Darfst du erzählen, wie das dann ausgegangen ist?
Ja, das Geld gab es nicht zurück in dem Fall.
Die Privatperson ist dann drauf hocken geblieben.
Genau, ja. Und das ist natürlich heftig, ne?
Und wie ist es dann in der Ermittlung gegen den Cyberkriminellen, sage ich jetzt mal, den Akteur, der die Phishing-Mail rausgeschickt hat? Hat man da irgendwelche Chancen,
jemanden zu finden? Nee. Also das ist weitgehend unmöglich. Da wirklich einen Verantwortlichen, gerade bei diesem Internet, bei dieser Internetkriminalität zu finden, das ist sehr, sehr schwer. Ja. Gerade auch, weil natürlich die Akteure dann ihre IP verschleiern und dann im Prinzip auch gar nicht greifbar sind. Ne?
Und wie wäre das mit der Haftung, wenn es jetzt nicht eine Privatperson gewesen wäre, sondern Mitarbeiter im Unternehmen? Wenn der jetzt eine Phishing-Mail klickt, irgendwas draufklickt und dadurch kommt dann eben eine Ransomware rein. Wie ist es dann mit der Haftung?
Für den Mitarbeiter auch, oder?
Für den Mitarbeiter auch,
Ja, gut, klar. Da kann man natürlich gegebenenfalls das Unternehmen Regress nehmen, ne? Je nachdem, wenn er wirklich schuldhaft gehandelt hat, ne? Und sagen wir mal leichtfertig und hier die Sorgfaltspflichten missachtet hat, dann kann es natürlich eben auch sein, dass das Unternehmen entsprechend dann Regress nimmt, ne? Und Schadensersatz fordert. Ja? Ist schon auf jeden Fall denkbar, ne?
Wenn es jetzt der Fall ist, dass es da gar keine Aufklärung im Unternehmen war, dann ist trotzdem eventuell der Mitarbeiter als Einzelperson haftbar.
Klar, es hängt eben davon ab, ne? Wie man da jetzt die Anforderungen natürlich auch entsprechend setzt, ne? Aber grundsätzlich nach einem Verschuldensmaßstab, wenn er eben, hier auch fahrlässig oder sogar grob fahrlässig vielleicht gehandelt hat, ne? Dann kann er auch durchaus haften, ne?
Mhm. Und nochmal anderer Fall, wenn es jetzt ist, dass ich als Unternehmen, ich habe vielleicht irgendwo ein Update verpasst oder ich habe irgendeine Stelle, die nicht gepatcht ist, da kommt dann eine Ransomware rein. Hafte ich als Unternehmensführerin dann mit meinem Privatvermögen?
Ja, also das ist natürlich so. Gut, bei Kapitalgesellschaften auch, da gibt es entsprechende Haftungsregelungen. Ja, das heißt also grundsätzlich auch schon, dass eben der Vorstand und die Geschäftsführung, die sind natürlich schon grundsätzlich dafür verantwortlich, dass das Unternehmen auch gegen IT-Risiken abgesichert ist. Ja, und da kann es dann eben wirklich auch sein, dass man als Geschäftsführer einer GmbH dann beispielsweise von der GmbH auch in Anspruch genommen wird. Ne? Und dann hafte ich auch mit meinem Privatvermögen in dem Fall. Ne?
Das ist aber wahrscheinlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich, oder?
Das hängt natürlich immer wieder vom Einzelfall ab, das ist richtig. Ne? Genau. Um was es jetzt genau ging, ne? Wo ist auch der Fehler oder wo ist die Pflichtverletzung, ne? Und wie ist das Ganze eben auch zu beurteilen dann. Ne?
Und das Internetrecht, wo ist es denn niedergeschrieben? Gibt es da ein dickes Buch und da steht Internetrecht drauf?
Nee, also da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt diese E-Commerce-Regeln nimmt, ja, die sind im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt oder auch eben zum Teil im Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch. Ja, das gibt es auch noch, ja, da sind auch nochmal viele Artikel drin und das Ganze so ein bisschen zersplittert, ja, muss man auch sagen, das ist für uns immer auch für uns Anwälte relativ unübersichtlich. Sagen wir so, ne? Da muss man wirklich immer wieder schauen, wo ist jetzt was? Also das ist einmal das im Zivilrecht, ne? Dann klar hat man natürlich Datenschutzrecht, ne? Da hat man jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Das war vorher, hatte man noch das Bundesdatenschutzgesetz, ne? Aber es ist jetzt eben alles auch harmonisiert und da hat man jetzt eben entsprechend die Verordnung als Regelwerk, ne? Mhm. Die anderen Sachverhalte, die sind dann eben in den entsprechenden Gesetzen auch drin, ne? Es gibt jetzt ja auch ein Cybersicherheitsgesetz. Ja, da ist es so, dass jetzt verbindliche Mindestanforderungen und Meldepflichten für Betreiber von kritischen Infrastrukturen festgelegt wurden. Ja, also beispielsweise wie Energie, Wasser, Transport und Verkehr. Ne? Mhm. Das ist jetzt einmal so, was jetzt auch noch wieder natürlich neu dazukommt. Ne? Das Ganze ist natürlich immer in der Entwicklung und dann gibt es auch wieder neue Regelwerke. Ne?
Kritische Infrastrukturen, da gehört ja auch das Gesundheitswesen dazu, oder? Also Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen. Wer haftet denn, wenn es in einer Klinik einen Sicherheitsvorfall gab?
Ja, das ist natürlich eben, die Frage, die Klinik an sich, im strafrechtlichen Sinne, die kann gar nicht haften, ne? Sondern das können immer nur die Personen, ne? Die eben gehandelt haben, ne? Oder eben auch nicht gehandelt haben, mhm. Ne? Wenn jetzt mal beispielsweise vielleicht auch ein Angriff hat, ne? So ein Cyberangriff, dann ist es natürlich eben auch denkbar, dass beispielsweise ein Administrator da entsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden kann, weil er vielleicht irgendwas nicht beachtet hat, ne? Aber das ist dann natürlich schon, muss man immer auch wirklich immer genau schauen, ob die Sorgfaltspflichten dann auch so weit gehen. Ne?
Mhm. Ja, okay. Und dann hängt es ja jetzt auch wieder von diesem Cybersicherheitsgesetz wahrscheinlich mit ab. Hat denn der Betreiber der Infrastruktur auch wirklich die Anforderungen umgesetzt? Weil wenn das ja als Grundvoraussetzung schon mal nicht gegeben ist.
Genau. Das ist natürlich der erste Punkt, ne? Dass man die aktuellen Anforderungen auch einhält, ne? An IT-Sicherheit, ne? Und dann dementsprechend auch natürlich bestimmte Pannen oder irgendwas meldet. Ne?
Was sind denn da die Anforderungen in dem Cybersicherheitsgesetz?
Das muss natürlich auch regelmäßig überprüft werden, ne? Die eingesetzte Hard- und Software, ob das alles soweit noch den Anforderungen entspricht, ne? Updates, ne? Da muss man sich wirklich an alles halten, ne? Und alles auch auf dem aktuellsten Stand halten, ja.
Und da beratet ihr als Anwälte?
Durchaus, klar. Wenn es eben, dann das geht dann wieder in den Bereich Datenschutz auch bei uns, ne? Das wäre jetzt vielleicht auch bei uns jetzt einfach so der Fall mit einem Online-Shop, ne? Wenn der jetzt nicht verschlüsselt ist, ne? Verschlüsselung ist halt auch jetzt Stand der Technik. Und wenn ich irgendwo Daten eingebe auf einer Webseite, dann brauche ich zwingend eine Verschlüsselung, ne? Das gehört eben zum Stand der Technik inzwischen einfach dazu.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn ich einen Ransomware-Angriff habe, dass ich das melden muss. Wem melde ich denn das?
Genau, das melde ich dann dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Okay. Die sind hier, für sowas hier die entsprechende Behörde.
Mhm. Und wie läuft es dann weiter? Was hat das BSI dann damit zu tun? Oder vermerken die das lediglich?
Naja, gut, die prüfen das Ganze natürlich auch, ne? Und schauen sich das an und werden natürlich auch gucken, ob man vielleicht, sag mal, für die Zukunft auch noch irgendwas, irgendwas noch machen könnte, ne? Sich irgendwie noch besser gegen sowas auch schützen kann, ne? Oder auch die Unternehmen besser gegen sowas schützen kann, ne?
Aber hat das BSI dann auch eine exekutive Macht, dass die dann auch Bußgelder verhängen?
Das wären dann im Prinzip hier wieder die Datenschutzbehörden eigentlich auch, ne, für sowas, wenn es jetzt um so eine Datenpanne gibt. Und bei so einem Cyberangriff jetzt ist es jetzt auch so, da wird jetzt kein Bußgeld entsprechend verhängt, ne? Ja.
Gibt es da Unternehmen, die alles richtig machen? Also, weil es ist ja schon viel, woran man sich halten muss.
Also im Bereich von Datenschutz muss man einfach ganz klar sagen, nein. Ja. Da gibt es eigentlich im Prinzip meines Erachtens wirklich niemanden, der das jetzt zu 100% einhält, ne? Weil es einfach eben tatsächlich auch so streng ist. Also da müsste man, wir haben einen Mandanten, das weiß ich auf jeden Fall, der hat tatsächlich damals auch im Zuge dieser DSGVO entschieden, dass er so mal diese ganzen Tracking-Tools rausnimmt einfach. Ne? Und sagen wir mit so einem Verzicht, ne? Also der hatte eben kein Google Analytics mehr auf seiner Webseite drauf. Und mit so einem Verzicht erreicht man dann natürlich schon, dass man dann eben sich entsprechend datenschutzkonform verhält. Ne? Ich sag mal, es geht jetzt aber ja immer mehr auch dazu, dass die großen Anbieter, jetzt auch Apple bei den iPhones, jetzt, sag mal, diese Einwilligung wirklich auch einholt, ne? für Drittanbieter, und dass der Verbraucher da jetzt aber immer mehr geschützt ist, ne? Und immer selber mehr entscheiden kann, was will ich eigentlich, ne? Wie weit will ich eigentlich verfolgt werden im Internet und was für Daten will ich eigentlich teilen. Ne?
Wie ist da gerade der Stand für Unternehmen? Was dürfen sie jetzt eigentlich?
Genau, also das Grundproblem ist halt eben einfach, sie müssen eine Einwilligung einholen, ja, für alle Cookies oder eben auch Informationen, die, sag mal, auf dem Endgerät gespeichert werden oder auch davon abgerufen werden. Ja, sprich, also sie dürfen natürlich für dieses Tracking-Tool, wo auch wieder ein Cookie gesetzt wird, den Cookie dürfen sie setzen ohne Einwilligung, weil der eben wieder erforderlich ist für das Betreiben der Webseite. Wenn es aber eben ein Werbe-Cookie ist, ja, wo eben der Nutzer auch verfolgt werden soll auf der Webseite, dann eben brauchen sie schon eben auch eine ausdrückliche Einwilligung. Ne? Und dann habe ich eben so mal eben diese Aufteilung, ne, zwischen essentiellen Cookies, die ich ohne Einwilligung setzen darf, oder eben diesen Marketing-Cookies, ne?
Und wenn es jetzt so ist, dass ein Webseitenbesucher sagt, nee, ich möchte nur die essentiellen Cookies, dann ist halt für Unternehmen blöd, dann können sie keine Daten sammeln, ne?
Dann können Sie keine Daten sammeln, genau, dann wissen Sie auch nicht genau, was der Nutzer jetzt im Shop macht, wie er sich da verhält. Ne? Das ist natürlich immer auch ganz wichtig, sag mal, für die Unternehmen, ne? Gerade auch, wann bricht er vielleicht ein Kauf ab? Ne? Wie können wir unsere Webseite anders gestalten, dass wir, sag mal, den Bestellvorgang natürlich noch einfacher machen, ne? Dass der Kunde da einfach, sag mal, auch nicht mehr irgendeinen Kauf abbricht. Ne?
Habe ich da als Privatperson, wenn ich eine Website besuche, eine Art Widerrufsrecht für das Tracking?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Widerrufsmöglichkeit für meine Einwilligung. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann meine Einwilligung dann widerrufen. Das kann man beispielsweise auf der Webseite mit so einem Regler. Ja? Da sind dann die Einwilligungen zu den einzelnen Cookies aufgelistet und dann kann ich den Regler wieder auf die andere Seite schieben und dann habe ich eben meine Einwilligung widerrufen. Führt aber jetzt nicht dazu natürlich, dass das vorherige Tracking rechtswidrig wird, ne? Sondern dann eben natürlich nur ab dem Zeitpunkt, wo ich sie widerrufen habe, dann dürfen sie eben nicht mich tracken.
Ja gut, ich denke, in den meisten Fällen gilt ja dann auch, wo kein Kläger, da kein Richter, ne?
Also. Das ist natürlich immer so, ja, das ist natürlich immer so. Aber da muss man auch sagen, im Zuge der Datenschutzgrundverordnung hat sich, sag mal, das Ganze auch schon so gewandelt. Also was wir hier viel erleben, ist auch, dass viele Verbraucher ihr Recht wahrnehmen zur Auskunft. Ja, die nehmen ihren Auskunftsanspruch wahr, widersprechen auch, ja, und verlangen dann auch eben die Löschung der Daten. Ne? Beispielsweise, wenn jetzt irgendwo E-Mail-Werbung versendet worden ist, ne? Da sind die dann inzwischen schon auch, sagen wir, sehr auf Zack, ja, wenn man so will.
Auskunftsrecht bedeutet, dass ich jetzt beim Unternehmen anklopfen kann und frage, hey, was habt ihr konkret von mir an Daten gespeichert?
Genau. Und dann müssen die eben Auskunft darüber erteilen, ne? Was für Daten, also Name, Vorname, ne? Gegebenenfalls Geburtsdatum, Anschrift, die ganzen Daten eben, die gegebenenfalls dort eben gespeichert sind. Ne?
Muss ein Unternehmen die auf eine bestimmte Zeit speichern? Oder nur so lange, wie es quasi einen Nutzen davon hat?
Also der Grundsatz ist, nur solange das Unternehmen oder diese Datenspeicherung notwendig ist, ja, für den Zweck, zu dem diese Daten erhoben worden sind. Aber es gibt natürlich eben auch im Rahmen vom Steuer- und Handelsrecht gibt es Aufbewahrungspflichten, die gehen dann 10 Jahre, beispielsweise auch Geschäftsunterlagen. Ne? Und daraus ergeben sich dann natürlich auch wieder Daten. Also insofern gibt es da schon auch dann so eine zeitliche Grenze wieder, ja.
Wenn ein Unternehmen mir das dann nicht nachweisen kann, was habe ich dann als Privatperson wieder für Rechte? Schadensersatz oder was ist das dann?
Ja, also ich kann natürlich auch eine Beschwerde dann machen, ne, bei der Datenschutzbehörde. Es gibt tatsächlich auch inzwischen einen Schadensersatzanspruch in der DSGVO. Also den kann ich auch geltend machen. Aber bisher waren die Gerichte da eher restriktiv, was diesen Schadensersatzanspruch angeht, wenn es eben um einen Datenschutzverstoß geht. Ne. Da wird man jetzt in der Zukunft sehen, wie sich das noch entwickelt. Ja.
Ist es so kompliziert, wie es sich für mich anhört, oder bin ich jetzt nur irgendwie mitten in dem Kuddelmuddel ganz durcheinander?
Nein, also es ist auch schon kompliziert, das muss man sagen. Aber natürlich, wenn man die einzelnen Punkte wieder, die Einzelteile zerlegt, ne, dann ergibt sich daraus dann wieder immer auch ein Bild, was man dann versteht.
Ja, also Wahnsinn. Gefühlt sind so viele Stellen und auch was du gesagt hast mit den Rechten, wo was verankert ist dann.
Ja, das ist richtig. Also das hängt eben damit zusammen, dass, sag mal, dieses breite Feld vom Internetrecht halt immer davon abhängt, worum geht's eigentlich, ne? Ist ein Kaufvertrag geschlossen worden, ne? Dann habe ich natürlich einfach das BGB, ne? Oder habe ich jetzt beispielsweise, was wir ja auch machen, einen Wettbewerbsverstoß, ne? Auf einer Webseite. Gehört auch, sag mal, zu diesem Feld, ne? Ist aber ein ganz anderes Gesetz. Ne?
Also das klingt so, als wäre der eine Mandant von euch dann gar nicht so blöd gewesen, dass der sagt, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr.
Ja, der wirbt natürlich auch damit, ne? Sag mal, will sich damit natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und es ist ja auch gut, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Damit ist er auf jeden Fall ganz weit vorne, ne?
Ja. Hast du das Gefühl, das ist den Privatpersonen auch bewusst, was alles an Daten gesammelt wird?
Ich glaube, so richtig nicht, aber zumindest ist ein gewisses Bewusstsein jetzt inzwischen da. Ne? Mhm. Den wirklichen Umfang, glaube ich, der bleibt einfach auch ein bisschen verborgen und ein bisschen nebulös. Ne? Mhm. Ich glaube, da wäre jeder ein bisschen schockiert, was dann eigentlich wirklich Google wirklich schon über einen weiß, ne? Mit denen zusammen oder Facebook. Ne? Mhm. Aber ich denke doch, das Bewusstsein hat sich in den letzten Jahren schon sehr in die Richtung auch entwickelt, dass man das schon weiß, ne? Dass man so ein bisschen gläsern ist da, ne? Dass das Internet eben nicht anonym, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Ich kann da bis in den letzten Winkel kann man eigentlich nachvollziehen, wo ich war, ne? Und was ich auf den Seiten auch gemacht habe.
Und schützen davor, dass meine Daten gesammelt werden, kann ich dann auch nur, indem ich wirklich aufmerksam auf den Webseiten bin und gucke, was wird denn hier alles abgefragt und dass ich es eben dann gegebenenfalls blockiere.
Genau, und es gibt natürlich auch gewisse Tools, ne, mit denen ich das dann erreichen kann, die, sagen wir mal, so ein Tracking auch verhindern. Ne. Mhm. Genau, ja.
Perfekt, weil dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank für diesen Rundumschlag zum Cyberrecht. Das ist ja echt
ja, eine ganze Menge. Haben wir ganz gut abgedeckt auf jeden Fall, ja.
Haben wir ganz gut abgedeckt.
Ja.
Vielen Dank, Alexander. Super.
Ja, danke, danke. Super. Und dann einen schönen Abend, ne? Mach's gut.
Danke dir auch.
Ciao. Ciao.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.